Haben denn viele Künstlerinnen und Künstler Probleme, sich zu vermarkten, tatsächlich an Geld ranzukommen und Geld zu verdienen?
Ja, es gibt erstmal eine große Angst vor diesem Marketing. Das kommt so ein bisschen davon, dass wir ja von diesem romantischen Künstlerbild immer noch sehr viel geprägt sind. Das heißt, dass es eigentlich fast so ein bisschen anrüchig ist, wenn du mit deiner Kunst Geld verdienst. Also du musst die Kunst vor dem Geld schützen oder auch vor dem Markt schützen. Und das ist leider so ein bisschen oft eine Hürde, die den Künstlern bei diesem Fach oder bei diesem Bereich im Wege stehen. Und das Buch versucht so ein bisschen weiter aufzuzeigen, zu sagen, ihr braucht gar keine Angst zu haben. Mhm. Viele Sachen sind ganz banal auch. Und ihr schafft es auf jeden Fall und vor allem, ihr habt einen großen Vorteil, nämlich es ist eure Kreativität. Und wenn ihr es schafft, auch die Kreativität, die ihr in eurer künstlerischen Arbeit ja in hohem Maße habt, auch auf dieses Gebiet zu übertragen, dann seid ihr sehr gut und seid ihr sehr vorne.
Es gibt ja zum einen die etablierten Künstler, die vielleicht auch im Angestelltenverhältnis haben, die in städtischen Theatern sind, die Aufträge sind, die etabliert sind, das ist ja nicht die Masse. Und dann gibt es die, die eben frei sind, kreativ, also frei zu sein, kreativ zu sein, aber die haben dann eben die Probleme, wie du beschreibst, sich zu vermarkten, auch ein bisschen eine Angst. Es ist grundsätzlich so, wenn man sich vermarktet, dass man dann seine Kreativität und seine Kunst einschränken muss oder ist das nicht zwingend der Fall?
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Und das ist auch so ein bisschen Missverständnis, was heute immer noch bei diesem Marketing ist. Es funktioniert nicht so gut wie das Authentische. Also und vor allem, man erwartet von einem Künstler ja keine Hochglanzkampagne oder irgendwie eine große Sache, sondern man erwartet von einem Künstler, wenn der sich selbst vermarktet, auch eine ganz einfache Sprache und auch irgendwie ganz, ganz einfache Dinge, ja. Und das vergessen die Künstler immer. Sie schauen dann immer auf große Kampagnen oder wie auch immer und denken, ja, so muss ich es auch machen. Überhaupt nicht. Als Künstler machst du oftmals ganz authentische Sachen und ich habe ja auch einige im Buch Formate vorgestellt, wie Crowdfunding oder Guerilla-Marketing. Also Dinge, die du als Künstler sehr gut machen kannst und die dir sogar auch Spaß machen.
Mhm. Da kommen wir gleich noch dazu, zu den einzelnen Kapiteln. Mhm. Das ist sehr interessant, gerade mit dem Guerilla-Marketing, Crowdfunding gibt ja viele Möglichkeiten. Wenn ich mich vermarkte, dann klingt das erstmal negativ. Da muss ich meine Haut zum Markte tragen, ich muss mich dem Markt möglicherweise anpassen. Das sind dann die Ängste, die da sind, aber das ist nicht zwingend der Fall, sagst du. Ich kann authentisch bleiben, kreativ bleiben und trotzdem versuchen, das, was ich mache, an Menschen ranzubringen, die Geld dafür zahlen wollen.
Ja, also zum einen muss ich auch wirklich mal sagen und auch mal mit einem Missverständnis aufzuräumen, den aber selbst Marketing auch selbst auch kreiert hat. Also Marketing für Künstler, das heißt, dass der Kernbereich dieser Sache ist deine Kunst, ja, und nicht umgekehrt. Also du entwickelst schon aus deiner künstlerischen Sprache heraus auch die Art, wie du sie vermarktest und niemals umgekehrt. Das ist anders, wie wenn du eine Waschmaschine oder sowas vermarktest, ja. Das muss man als Künstler schon einfach wissen und ich mache das mit meinen Studenten ja auch. Wenn ich mit denen anfange zu arbeiten, gehe ich zuerst mal auf die Bühne und schaue mir an, oder den Zuschauerraum und schaue mir an, wie die auf der Bühne agieren. Wie sind sie, was ist deren Sprache? Und wenn jemand zum Beispiel ein Theater, Trash-Theater macht, dann kannst du den nicht so vermarkten, wie du die Berliner Philharmoniker vermarktest. Ja? Also dann musst du auch irgendwie ein bisschen lustiger da rangehen und ein bisschen auch das im Marketing widerspiegeln lassen. Mhm. Und das ist auch das, was übrigens die Künstler was auch meinen Studenten dann richtig Spaß macht. Ja, also zunächst, wenn die auf mich treffen, haben die Riesenangst und denken immer, oh Gott, wir sind überfordert.
Jetzt kommt die Vermarktungstante.
Ja, jetzt kommt die Vermarktungstante, jetzt kommt die da mit irgendwelchen PowerPoints im Kostümchen und jetzt will die, dass wir stromlinienförmige Kunst machen. Dann hat die vielleicht eine Marktanalyse gemacht und sagt so, pass auf, im Moment ist diese
noch.
Art von Theater wichtig. Und nee, das ist nicht, ich komme mit Strichmännchen.
Ja. Du meinst, man kann auch, wenn man eine trashige oder eine subkulturelle Kunst macht, kann man auch hemdsärmlich damit in die Vermarktung starten, angstfrei die Art, in der man Kunst macht, eben auch in die damit auch sozusagen die Vermarktung zu beginnen. Ne? Nicht zu versuchen, die Hürde, ich muss jetzt auf Hochglanz das trimmen. Nein, das ist der falsche Schritt. Man muss sich bekennen, was man für eine Kunst macht. Ne? Und das muss dann, die Vermarktungsstrategie muss so passen. Ne?
Genau. Weil du musst ja sehen, Marketing hat ja was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ja, man muss es dir ja glauben. Und wenn man jetzt, wie gesagt, so einmal einen Text kriegt, eine Einladung zu einem Theaterabend und der ist klingt wie die Regierungserklärung von Angela Merkel. Mhm. Dann gehst du abends hin und siehst einen Trash.
Ja. Dann, das würde nur in einer ironischen,
Weise
würde das funktionieren, ne? Ja. Aber nicht, wenn ich versuche, irgendwas zu kopieren, was ich nicht bin, was meine Kunst nicht ist.
Ganz genau. Ja. Und es funktioniert nicht nur nicht beim Publikum, sondern auch nicht bei Sponsoren und bei Mäzenen. Ja? Mhm. Auch die erwarten von dem Künstler, dass, wie er über seine Kunst spricht, dass es sehr nah dran ist, was er auch macht. Mhm. Nur du musst es aber schaffen, über deine Kunst zu sprechen. Mhm. Und das ist meistens schon die erste Hürde. Ich habe ja sehr viele Interviews auch gemacht in dem Buch mit Förderern zum Beispiel. Und die sagen, na, wir kommen oft in Ateliers und sind hochbereit. Und dann sagt der Künstler gar nichts und sagt, meine Kunst muss für mich sprechen.
Ich glaube, man könnte vielleicht das Selbstbewusstsein der Künstlerinnen und Künstler stärken, indem man sagt, ihr könnt mit dem, was ihr macht, an Kunst macht, könnt ihr nach außen treten, an den Markt treten. Ne? Nicht diese Hürde im Kopf haben, dass ich jetzt versuche, eine Hochglanz oder eine andere Art der Vermarktung zu etablieren, als meine Kunst ist. Ne?
Genau, aber das ist absolut richtig. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe ja, bevor ich das Buch angefangen habe zu schreiben, mal ein bisschen geguckt, was gibt es denn an Marketingbüchern. Mhm. Und Marketing schürt diese Angst eigentlich selbst. Also wenn du so an andere Fachbücher denkst, ist immer eine unglaublich hochgestochene Sprache.
Ja.
Ist Marketingstrategie, du musst mit einer Marketingstrategie beginnen. Und ich muss dir sagen, ich bin seit 20 Jahren im Marketing unterwegs. Ich kenne keinen Künstler, der seine Karriere beginnt mit einer Marketingstrategie. Mhm. Und wenn, müsste ich mich wundern. Ja? Also deswegen habe ich ja auch in diesem Buch auch von der Sprache und von allem versucht, das so zu machen. Ich habe mir meine Leser mal vorgestellt, als wenn ich mit denen abends am Küchentisch sitze und sage, okay, jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist Quatsch, das müsst ihr nicht machen. Jetzt lass uns mal auf die Sachen konzentrieren, die wichtig sind und lass uns das mal zusammen schaffen.
Wollen wir mal über das Kapitel Guerilla-Marketing sprechen? Da geht es ja um den Straßenkampf und nicht nur um den Straßenkampf, um Aufmerksamkeit. Da sind wir ja mit Riesenbudgets konfrontiert. Also die Großen, die haben richtig große Budgets. Und eine Alternative ist ja das Guerilla-Marketing. Was ist denn Guerilla-Marketing?
Guerilla-Marketing ist eine Marketingform, die mit sehr wenig Budget, mit sehr viel Ideen, sehr viel Kreativität vorgeht und mit dem Überraschungseffekt lebt. Ja? Also wir sind ja gewöhnt, mit Werbung auch im Stadtraum komplett zugepflastert zu sein. Und wir haben es auch gelernt, uns dagegen abzuschotten. Und Guerilla-Marketing, und ich stelle ja eine Sache besonders vor, also das Kreidesprühen, kommt mit diesen kleinen Gesten, die dir die Aufmerksamkeit des Spaziergängers oder so wieder fesseln.
Das heißt, es geht um Störung und man kann da auch Elemente von Street Art benutzen und von Protestkultur, um Aufmerksamkeit zu erregen und erstmal gar nicht auf das Produkt oder auf die Idee aufmerksam zu machen, sondern erstmal Aufmerksamkeit zu erregen. Ist das die Grundidee?
Ja, das ist die Grundidee, aber dann machst du es schon auch, dass du auch bei diesem Sprühen zum Beispiel irgendwie einen Hinweis gibst, wo man sehen kann, zum Beispiel auf einer Theaterveranstaltung heute Abend oder auf ein Stück. Das machst du schon, aber halt in ganz reduzierter Form, weil du nicht viel Platz hast.
Das heißt, es war ja im Wahlkampf auch zu erleben und in alten Wahlkämpfen, dass dann Künstlerinnen und Künstler Wahlkampfplakate so gestaltet haben, die ja gar nicht zum Wahlkampf gehörten, aber sich dieser Ästhetik bedient haben und damit Aufmerksamkeit erregt haben?
Ja, das ist ja eine schöne Aktion, die habe ich ja auch im Buch ein bisschen ausführlicher beschrieben, dass man, da gab es eine Aktion, dass man diese Wahlplakate, die sowieso am Tag nach der Wahl immer noch rumstehen, benutzt für die Werbung für die eigene Kunst. Und das ist auch wieder eine Störung. Man ist eigentlich gewöhnt, wenn man diese Wahlplakate sieht, sieht man jetzt die Kandidaten da drauf und plötzlich sieht man aber irgendwie eine Werbung für eine Ausstellung. Ja? Und das funktioniert ganz wunderbar und man muss auch sagen, dieses Guerilla-Marketing hat immer noch einen sehr sympathischen Zug, sodass auch die Parteien sich damals auch nicht beschwert haben, sondern die fanden das dann auch eine witzige Aktion.
Ja. Also das ist ein Kapitel, der interessant ist, den können wir natürlich nicht ausführen. Also Guerilla-Marketing ist eine schöne Art und Weise zu stören und mit wenig Geld Aufmerksamkeit zu erregen. Genau. Kommen wir mal zu dem Thema Geld. Mhm. Also man kann ja Förderprogramme in Anspruch nehmen, Fördergeld beantragen, Mäzen, Sponsoren und natürlich Crowdfunding betreiben. Mhm. Fangen wir mal bei den Förderanträgen an. Da ist ja oftmals die Gefahr, dass man sich dann dem Förderprogramm anpasst und das macht, was gerade im Förderprogramm steht. Ist das auch eine Gefahr?
Das ist eine Gefahr, aber ich habe auch bei den Interviews, wenn du die Interviews gelesen hast mit den Förderern, merkst du, dass sie auch das wissen, ja, und dass sie dass sie eigentlich an dieser Art von Kunst auch nicht interessiert sind. Also die Geschäftsführerin der Scheringstiftung hat zum Beispiel so auch das Interview begonnen damit, wenn sie sagt, wenn ich schon den ersten Satz der Schering Mission Statements lese in diesem Antrag, dann weiß ich schon, das interessiert mich nicht, ja. Also ich will schon wissen, was der Künstler macht und nicht, was die Scheringstiftung gerne hätte. Ja,
So. Also die Geldgeber wissen dann auch ganz genau.
Die wissen das genau. Und die wissen auch, wenn dann wieder irgendwelche Floskeln kommen oder so, die jetzt aus der gesellschaftlichen Diskussion, ich mache Kunst, die hat diese und diese politische Relevanz, sagt, ich möchte wissen, was du für Kunst machst und nicht was wir gerne von dir hören wollen.
Das ist aber auch Ausdruck der Verzweiflung von Künstlerinnen und Künstlern, dass die sich da annähernd zu versuchen, ne? Die versuchen, die Bedingungen herauszukriegen und die dann erfüllen wollen und den Text so machen, wie sie vermeintlich gehört werden möchten. Ne?
Ja, aber das ist auch wirklich ein Grundproblem. Mhm. Also dieses mangelnde Selbstbewusstsein der Künstler auf diesem Gebiet. Und das hat schon damit zu tun, muss ich auch sagen, dass natürlich, sie gehen durch die Kunstausbildung, durch die Kunstschulen, aber die meisten Kunstschulen haben nicht den Luxus, so ein Fach wie die Ernst Busch jetzt hat, zu unterrichten. Und damit sind die Leute oft ganz allein gelassen, wenn sie plötzlich nach 4 Jahren Kunstausbildung auf den Markt treten. Und da sind wirklich überfordert und haben Angst und dann kommen diese ganzen Sachen. Ja.
Hast du für uns ein besonders schönes Beispiel für gutes Künstlermarketing aus deiner Sphäre, von deinen Studenten vielleicht?
Ja, also ich habe zum Beispiel einen unserer Absolventen, der Michael Hatzius, der mit einer großen Echse unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ob der auch schon nach Thüringen gekommen ist.
Also im Fernsehen ist
der
so.
Genau, der hat jetzt richtig den Schritt auch geschafft. Und der hat sehr viel über Facebook sein Marketing gemacht und hat es wunderbar geschafft, über seine klitzekleinen Auftritte, die er am Anfang waren, immer auch sehr lustig und anekdotenreich zu erzählen. Und hat damit geschafft, sich eine große Fanbasis auch zu schaffen, die ihn dann wirklich auch getragen haben. Und heute ist er ja, wie er sagt, genau im Fernsehen und richtig erfolgreich.
Hat es geschafft. Ein neues Thema, was immer besser funktioniert, ist Crowdfunding. Also das heißt, ich plane zum Beispiel als Musiker eine CD zu machen und muss natürlich schon einen gewissen Status haben und sage, wenn so und so viel Geld zusammenkommt, da gibt es ja so Crowdfunding-Plattformen und 5.000 Euro kommen zusammen, dann mache ich die CD und wenn nicht, dann kriegen die Leute ihr Geld zurück. Mhm. Das klingt sehr einfach. Ist das so einfach?
Also Crowdfunding ist nicht so einfach. Also Crowdfunding ist etwas, wo du wirklich sehr, sehr dranbleiben musst. Ja? Und Crowdfunding ist aber auch nochmal, neben der Tatsache, dass es dir das Geld vielleicht zusammensammelt, ist es aber auch eine wunderbare Werbung für das Projekt, was du machen möchtest. Ja? Also selbst wenn du jetzt doch nicht erfolgreich bist und deine 5.000 Euro doch nicht geschafft hast, hast du trotzdem sehr viel Werbung für dein Projekt gemacht. Das vergessen die Leute immer wieder. Crowdfunding ist in Deutschland noch neu und ist vor allem bei Beträgen bis 5.000 Euro ganz gut. Also wenn es dann mehr wird, dann ist das eher bei Filmen so. Also auch ein Absolvent von uns, der René Marek, hat gerade seinen großen Film mit 100.000 über Crowdfunding finanziert.
Und das hat geklappt?
Das hat geklappt. Das funktioniert aber nur bei Filmen im Moment, muss ich wirklich sagen. Und wenn du dann schon auch nochmal eine größere, also in diesen Summen, wenn du eine größere Präsenz auch hast in den Medien. Ja. Aber bis 5.000 Euro ist das eine gute Alternative. Und ich habe im Buch ja auch mal eine Kampagne richtig vorgestellt und auch wie man das macht. Und da ist auch wieder sehr viel Kreativität angesagt und der permanente Austausch mit deinen Fans. Weil die Fans wollen nicht nur Geld geben, sondern die wollen auch immerzu dran beteiligt sein am Entstehungsprozess deines Projektes. Die wollen informiert sein, die wollen mit dabei sein. Ja. Und darauf musst du schon vorbereitet sein. Also du kannst nicht eine Crowdfunding-Kampagne starten und dann dich aus dem Netz verabschieden. Sondern du musst schon dann die ganze Zeit Fragen beantworten, die Leute auch immer wieder informieren, was gerade los ist in deinem Projekt und so weiter.
Kann man grundsätzlich sagen, dass es einfacher ist, allein oder in der Gruppe zu arbeiten, in der Künstlergruppe?
Es ist einfacher, in der Gruppe zu arbeiten. Das hat einfach auch eine Motivationssache, weil natürlich hast du auch einfach Durchhänger und denkst, ich will jetzt nicht schon wieder irgendwie kommunizieren müssen. Und wenn du da mehr bist, kannst du dich viel besser motivieren und du kannst dich auch aufteilen nach deinen Stärken. Weil es ist ja immer auch so, dass der eine ist Tatsache sehr viel besser in der Kommunikation, der andere ist dafür aber wieder besser in Texte schreiben oder so. Da hast du in der Gruppe, hast du das besser. Und viele große Künstler, die dann auch als Einzelkünstler erfolgreich geworden sind, haben sich erstmal zusammengeschlossen in einer Selbsthilfegalerie oder in irgendeiner Künstlergruppe, um diesen ersten Schritt in der Karriere zusammenzumachen.
Das Thema betrifft ja natürlich nicht nur Künstler der darstellenden Kunst, da geht es eigentlich um alle Künstler, die im weitesten Sinne sich als Künstler verstehen, auch Musiker?
Ja, auch Musiker. Ich habe das immer weit gestreut. Also ich habe auch bei den Interviewpartnern immer darauf geachtet, dass alle Sparten vertreten sind. Und es richtet sich wirklich an alle Künstler, die jetzt frei versuchen, ihre Karriere zu starten.